Secret of the Sword. Auf Deutsch, das Geheimnis des Zauberschwerts. Ja, liebe Freunde, heute kümmern wir uns mal um Film Nation. Ich freue mich schon sehr, sehr drauf. Dieser Film erinnert mich an meine Kindheit, beamt mich sozusagen sofort zurück. Adam findet seine verschollene Schwester und verschollen. Das ist mein Podcast-Partner und lieber Freund, auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil, mir kommt vor, wir podcasten aktuell jeden Tag. Denn vor 2 Tagen sind wir auch beieinander gesessen und ich hole jetzt einer und sage, hallo Dieter.
Hallo Olli und hallo liebe Leute da draußen. Ja, Olli, du sagst es, vor 2 Tagen sind wir noch gesessen bei unserem neuen Podcast-Projekt, Pumuckls Sturschädel. Auch ein Hörspiel-Review-Podcast für alle Pumuckl-Freunde da draußen. Hört da mal rein.
Absolute Pflicht da rein.
Absolute Pflicht. Auch ganz eine großartige Hörspielserie, die Meister Eder und seine Pumuckl-Serie. Aber heute, Olli, heute soll es nicht um den Pumuckl gehen. Und du merkst es auch, ich spreche wieder mein bestes Machtschädeldeutsch. Denn heute wird es um das Geheimnis des Zauberschwerts gehen. Olli, unser zweites Filmnation-Review-Projekt, möchte ich fast sagen, weil wir haben ja auch schon das Filmnation-Special Weihnachten auf Eternia gereviewt.
So ist es. Aber Weihnachten auf Eternia kann auf keinen Fall mithalten mit diesem traumhaft guten Film und vor allem können auch die Sprecher, die da können nicht mithalten, denn hier haben wir etliche wunderschöne Besetzungen, etliche Überraschungen, wo man nicht unbedingt damit rechnet, dass diejenigen diese Figuren sprechen.
Du sagst es.
Wollen wir da schon ein bisschen was vorwegnehmen oder erst, wenn es dann auftauchen, die
Burschen? Ja, wir können schon mal vorwegnehmen. Also, wie gesagt, wir haben uns den Film in der deutschen Fassung angesehen und wir freuen uns auf die Synchronsprecher. Man darf sich freuen natürlich auf Norbert Langer als He-Man, aber auch, Olli, und du weißt, einer meiner Lieblinge, Jochen Seehund als Cringer Battlecat. Und dann, ja, dann gibt es noch ein paar Überraschungen. Da magst du da die ein oder andere vorwegnehmen?
Ja, natürlich. Zum Beispiel Skeletor wird gesprochen von Edgar Ott. Den kennen wir natürlich in erster Linie als Benjamin Blümchen.
Töre!
Hordak, der wird gesprochen von Kurt Goldstein. Den kennt man vielleicht als Gargamel. Und She-Ra, die wird gesprochen von der Evelyn Maroon. Und die synchronisiert unter anderem die Kim Basinger oder die Anne McDowell. Auch eine bezaubernde Stimme.
Ja, und Olli. Und einen gibt es. Einen gibt es. Da kann man gar nicht alle aufzählen, die alle synchronisiert hat. Das sind so Namen dabei wie Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, John Travolta, Dan Aykroyd, John Cleese, Nick Nolte und natürlich auch Adriano Celentano und vor allem, er hat auch den Terence Hill gesprochen, der großartige Thomas Danneberg, auch der ist hier in diesem Film zu hören. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, genau, denn der Bo heißt der Charakter, ja.
Ganz genau. Ja, der Film ist sozusagen der Übergang zwischen der He-Man-Serie und der She-Ra-Cartoon-Serie. Und eins kann ich schon vorweg sagen, ich finde, das ist Ihnen sehr, sehr gut gelungen. Aber Dieter, genug des Vorgeplänkels, ich würde sagen, stürzen wir uns in den Film hinein.
Ja, Olli, let's go. Lass uns gleich einsteigen. Und wie ihr das gewohnt seid, am Anfang sprechen wir immer über das Cover. So auch hier, Olli. Wir haben das Cover hier von der DVD. He-Man, She-Ra, das Geheimnis des Zauberschwerts. Und zumindest das DVD-Cover, das uns hier vorliegt, da ist auch Weihnachten auf Eternia drauf. Ja, Olli, beschreibe unseren Hörern doch mal das Cover.
Ja, das haben wir eh schon bei der Besprechung von Weihnachten auf Eternia gesagt, dass das eine Doppel-DVD ist. Die She-Ra und der He-Man sind zu sehen nebeneinander. Beide strecken das Zauberschwert, ihr jeweiliges Zauberschwert in die Höhe Und im Hintergrund sind die Antagonisten zu sehen. Skeletor und Hordak in erster Linie.
Genau.
Aber auch ein paar andere bunte Figuren.
Genau, Hordak mit Shadow Weaver, Skeletor steht hier mit Mantenna. Und eigentlich ganz lustig, oder? Weil sie stehen genau seitenverkehrt. Weil im Hintergrund ist auch noch Castle Grayskull zu sehen. Da steht Hordak und Shadow Weaver davor. Und Skeletor und Mantenna stehen auf der anderen Seite, wo also sozusagen auf Etheria. Da haben sie mal ein bisschen ja, die Szenerie stimmt, vertauscht.
Ja. Sehr spannend, ja. Es wäre mir gar nicht so aufgefallen.
Genau.
Cool.
Genau. Ja, He-Man und She-Ra irgendwie glücklich vereint, oder? Die sehen, sieht so aus, wie wenn die gerade zum Abschlussball gehen würden.
Ja, ist ein bezauberndes Paar, muss man wirklich sagen.
Ja, genau. Genau. Ja.
Ja, und jetzt hüpfen wir rein, würde ich sagen, in die Geschichte. In die Geschichte, die unfassbar 80s-Style anfängt. denn es beginnt mit einem legendären Song und der hat es in sich. Also, den sollte man normalerweise als Klingelton.
Ja, aber die erste Szene, oder? Die hat es ja gleich mal in sich nach dem wunderbaren Lied. Und zwar die Zauberin von Grayskull, die Sorceress, die ist ja geplagt von Albträumen. Und sie sagt da schon was ganz Interessantes. Sie stammelt so dahin, so halb im Traum. Edora, das Schwert! Also da wird zum ersten Mal auch das Zauberschwert von Edora mit dem Edelstein in der Mitte erhält den ersten Auftritt.
Ja, absolut. Und Hordak entführt das Baby. Was mag das wohl für ein Baby sein, Dieter?
Weiß man noch nicht so genau. Jedenfalls ein Baby, das der Sorceress diesem, wegen dem sie wahrscheinlich diesen Albtraum hat. So viel kann man schon mal sagen.
Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das für ein Baby ist. Ja, na, es ist natürlich die Schwester von He-Man, Edora, die dann im Laufe der Geschichte natürlich wiedergefunden wird. So, und da geht's jetzt auch gleich los, während der Dieter lautstark sich ein Gläschen einschenkt.
Hat man das gehört?
Also ich habe es zumindest gehört.
Okay.
Aber es sei dir gegönnt.
Weil jetzt backt dir Adam Gewürzbrot. Da muss ich mir jetzt was einchecken. Eine wunderschöne Szene. Cringer. Erstaunlich frech auch irgendwie gleich in dieser ersten Szene. Bellt Adam an, möchte ich fast sagen. Ich habe Hunger. Und Adam backt in aller Ruhe, oder?
Jetzt muss ich dich fragen, wieder, ja. Es ist großartig, großartige Szene. Wir kennen das von den Hörspielen. Einfach nachdem gleich zu Beginn schon was Schlimmes passiert ist, was natürlich für den Plot entscheidend ist, geht es zuerst mal meistens in den Garten oder in dem Fall jetzt in die Backstube. Mhm. Und das ist großartig. Und es ist auch großartig, dass wir eben die bekannten Stimmen haben, die wir aus den Hörspielen kennen. Beide. Sowohl Adam als auch Gringer werden von den Hörspielsprechern gesprochen. Und wie ist es dir dabei gegangen, wenn du jetzt diese Stimmen plötzlich mit den Figuren siehst? Normalerweise haben wir sie uns vorgestellt. Mhm. Ich meine, zusätzlich zu dem, dass wir natürlich die Figuren kennen, aber trotzdem ist es ganz was anderes. Und natürlich ist es auch irgendwie ein anderes Mikrofon scheinbar.
Es ist etwas anders. Es ist tatsächlich anders. Also Cringer kommt mir ganz anders vor hier. Adam auch irgendwie. Also es hat eine andere Wirkung als wie im Hörspiel. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber trotzdem
Norbert gut, Langer, natürlich. Den kennt man ja zumindest noch ein bisschen aus anderen Serien und verbindet man mit anderen Figuren, Magnum zum Beispiel oder so. Und den Jochen Serien eben nur mit dem Hörspiel. Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen komischer bei Gringer. Außerdem war er wahrscheinlich auch schon älter und wir wissen ja, er war auch bei den Hörspielen am Schluss schon ziemlich gebrochen.
Ja, natürlich, ja. Naja, aber die Zauberin, die Sorceress, die ruft jetzt telepathisch nach Adam
Und sie sagt was Lustiges. Adam, du musst umgehend zum Castle Grayskull kommen.
Ja, das, richtig.
Und das ist eigentlich, das kenne ich sonst nur von österreichischen Sportreportern.
Fußballspielern.
Oder Fußballern. Genau.
Er spielt dem Ball den Spieler zu.
Genau.
Ja, zum Castle Grayskull stürmt er dann aber auch sofort, der He-Man. Und da bekommt er gleich das Schwert ausgehändigt, mit dem wunderschönen Edelstein drinnen.
Ja, und er sagt, das sieht ja genau aus wie meins, nur mit einem wundervollen Edelstein. Genau, also ja, ganz genau. Ein Zwillingsschwert sozusagen.
Zwillingsschwert von der Zwillingsschwester. Mhm. Und er wird durch ein Tor geschickt und findet sich wieder in einer fremden Welt. Und das Schönste überhaupt ist, wenn du irgendwo auf Urlaub fährst, du weißt es, Dieter, fährst stundenlang mit dem Wohnmobil, in deinem Fall mit dem Campingbus, fährst herum und bist durstig und hungrig, kommst endlich am Campingplatz an und das Erste, was du brauchst, du gehst ins Gasthaus.
Genau.
Und genau das macht der He-Man auch und das vergönne ich ihm wirklich sehr, sehr. Er geht zum lachenden Schwan ins Gasthaus. Und der Grinch ist natürlich sehr, sehr lästig, unglaublich hungrig. Er will Fisch. Und da versteckt sich irgendwo in einem dunklen Eck ein Mann mit einer Kapuze. Und dieser Mann hat eine Stimme, Dieter. Ja. Dieser Mann hat eine Stimme.
Der hat eine unglaubliche Stimme.
Ich weiß gar nicht, was ich machen soll von lauter Freude.
Thomas Danneberg, wir haben es vorher gesagt, einer unserer Lieblingssprecher, weil er einfach so viele coole Typen gesprochen hat. Aber Olli, vorher noch, mir ist ja aufgefallen, also wie ich diese Szene gesehen habe, die hat mich dann so an Lord of the Rings, der Herr der Ringe, erinnert. Da wo auch die Hobbits ins Gasthaus kommen und der Strider in einer dunklen Ecke sitzt. Glaubst du, haben sie da Anleihen genommen?
Also umgekehrt werden, oder?
Hm?
Oder naja, gut.
Naja, eigentlich, naja, stimmt, Tolkien hat die Bücher schon vorher geschrieben.
Ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Ja, kann, warum nicht? Ja, sicher. Hm. Kann durchaus sein.
Aber coole Szene, geheimnisvoller Fremder, ja, betritt das Gasthaus und wird natürlich gleich beobachtet. Und man weiß auch am Anfang nicht, okay, der Bo, ist der dem Adam wohlgesonnen oder nicht?
Ganz genau. Und der Wirt, der ist dem Adam wohlgesonnen und auch dem Gringer, weil er bringt ihnen was zum Essen und zum Trinken.
Ja, Fisch.
Und ich bin großer, also ich formuliere es anders, wer diese wunderbare Serie Frasier gesehen hat, eine Sitcom, meine Lieblings-Sitcom, das zahlt sich wirklich mal aus, diese Sitcom anzusehen. Sehr, sehr liebenswert auch Frasier und da spielt der Vater von Frasier, der Martin Crane, mit und der hat diese Stimme und das hat mich auch schon wieder sehr, sehr mit nostalgischen, schönen Gefühlen
aufgeregt. Das habe ich ja überhaupt nicht gewusst, dass Frasier deine Lieblings-Sitcom ist, aber ja, ich lerne bei jedem Podcast wieder was Neues dazu.
Ja, diese DVD-Box schaue ich tatsächlich. Ja, wenn ich fertig bin, schaue ich es mir sofort wieder an. Das ist großartig.
Naja, musst du mal reviewen. Dann.
Ja,
genau. Okay, ja, aufgefallen in dieser Szene ist mir noch, Olli, dass der Wirt sagt, ich glaube, es war der Wirt, dein Tier kann sprechen. Und für Adam ist das nichts Außergewöhnliches. Also, der nächste Unterschied auf Eternia, da sprechen die Tiere, aber hier, man weiß ja noch nicht, wenn man den Film gesehen hat, wo man ist, aber ja, es ist Eteria, da sprechen die Tiere offenbar nicht. Wobei man da nicht weiß, die kleine Eule, ist das jetzt ein Tier oder ist das...
Ja, ein Swiftwind natürlich auch, oder? Er spricht ja auch.
Ja.
Also der war nicht gut informiert. Und bei ihm in der Kneipe sprechen keine Tiere. Naja, und dann geht es weiter. Der Hafenspieler, dem wird mal gleich was zu Leide getan. Das ist übrigens die Stimme von Pichler, von Penny mit Blümchen. Wäre mir so vorgekommen, habe ich aber jetzt nicht recherchiert, habe ich aber trotzdem schön gefunden. Und dann, die Trooper der Horde fallen ins Gasthaus ein. In die Wirtschaft, wie wir Bayern sagen.
Die fallen zuerst ein und dann zerschießen sie die Harfe.
So aber ist ja, es. Das
genau. Genau, ja.
Und, ja, und dann gibt es gleich ja, auch der Trooper, der Haupttrooper hat eine coole Stimme. Das ist nämlich die Stimme von Mr. T, von A-Team.
Ah,
und ja. Auch bei Didi Hallervorden-Filmen spielt der Schauspieler sehr, sehr oft mit. Hört's da mal rein und ja, die Trooper werden aber in einer klassischen Spencer Hill Kneipenschlägerei von Bo und Adam, von Adam nämlich, abgefertigt.
Nämlich wirklich von Adam. Also das muss man sagen, von Adam erstmal sehr mutig. Er geht in diese fremde Welt durchs Portal als Adam durch, nicht als He-Man. Und auch hier, oder? Adam erweist sich als, ja, als ganz passabler Wirtshaus-Schlägertyp. Genau. Mhm.
Ja, genau. Verteilen sich einen relativ, ja, Entschuldigung, überhaupt finde ich es relativ ein gutes Pacing von Anfang an.
Ja.
Sehr genau. Spannend alles.
Genau. Bo kommt ihm natürlich zu Hilfe, als er dann sieht, Adam, das ist doch ein Guter, der tritt da auf, ist standhaft und verteidigt die einfachen Leute gegen die wilden Trooper und kommt ihm zu Hilfe und ja, die zwei besiegen sie dann auch mit einem Slapstick anmutenden Trick, oder? Sie ziehen ihnen den Teppich unter den Füßen weg. Also ein bisschen Slapstick ist auch dabei. Aber ja. Gut. Ja.
Sie werden Friends sofort, nachdem sie natürlich miteinander den Kampf gewonnen haben. Und He-Man, beziehungsweise Adam, ist nun Teil der Rebellion. Weil das auch ganz interessant. Eben hier werden die Kämpfer für das Gute als die Rebellen bezeichnet. Mhm. Wir kennen ja die Geschichte von She-Ra sozusagen noch nicht. Genau.
Genau.
Wir beide kennen sie sowieso auch nicht besonders gut, muss man auch
an der Stelle. Wir sind nicht so die She-Ra-Experten, ja. Aber Olli, mich hat es wieder beeindruckt, einfach dein Ohr für Sprecher und Synchronstimmen. Also da macht dir keiner, da redet dir keiner den Experten-Status ab.
Na, dann hoffe ich, dass ich dich auch weiterhin beeindrucken kann, wenn dann die nächsten Charaktere auftauchen. Schauen wir mal, wer noch so in den nächsten Szenen vorkommt.
Naja, nächste Szene ist auch sehr, für mich sehr gelungen. Hordak tritt zum ersten Mal auf. Er sitzt auf seinem Thron oben, mächtig, pompös. Ja, und unten vor ihm stehen Shadow Weaver und Katra, oder beziehungsweise Shadow Weaver kommt hinzu und erzählt Hordak von dem ganzen Vorfall und erzählt ihm, dass da ein Fremder angekommen ist, ja, der hier seine Truppe verprügelt hat.
Seine Truppe? Mhm. Ja, ganz genau.
Wie reagiert er denn da drauf, Olli?
Am Thron sitzend, er... was ein wie halt ein ordentlicher Herrscher reagiert und er zerschrottet da gleich mal einige. Ne?
Ja, also Hordak schon lässt sich das nicht gefallen. Kampf ist bereit. Sein Arm wird zum Waffenarm. Ja. Eigentlich wirklich cool. Das ist in der Serie schon immer sehr gelungen. Hordak, der sich halt eigentlich verwandelt er sich ja nicht, oder? Das macht er mit Technik. Mhm. Der halt aus seinen Körperteilen dann auch Waffen machen kann. Sieht sehr cool aus. Ja, und ich finde, sehr cool sehen auch Shadow Weaver und Katra aus. Also die machen auch Eindruck, so als Bösewichte.
Ja,
mehr als Beastman, möchte ich meinen. Zumindest in der Film Nation.
Achso, in der Film Nation, ja, so würde ich sagen. Ja, na gut, die da.
Ja, na jetzt bringt Bo Adam ins Versteck der Rebellion, in den flüsternden Wald. Und Olli, da treffen sie auf die Anführerin der Rebellen, auf die sehr attraktive Glimmer. Hm. Oder? Schöner Name
sehr auch. Sehr attraktiv, das hast du tatsächlich jetzt. Ja. Es ist immer wieder ein bisschen verwirrend für mich persönlich, dieses Zeichentrick schauen, wenn so attraktive Stimmen
mit so attraktiven
Barbie-Puppen sprechen. quasi.
Ja, na, aber jedenfalls, Glimmer, die Anführerin, wir lernen jetzt auch die anderen ja, Helden, Masters sind sie nicht, die anderen Figuren der Rebellion lernen wir kennen. Sprague, den Zwerg, ja, der ist auch etwas tölpelhaft. Du hast die Stimme herausgefunden, oder? Von Sprague?
Ja, genau, Dieter. Das ist wieder der Pichler. Und das ist die gleiche Stimme wie der Typ da an der Harfe. Und die Glimmer, liebe Leute, in diese Stimme haben wir uns verliebt. Ein bisschen weniger als der Dieter sie in die Stimme von der Katharina de Bruyne verliebt hat beim Pumuckl. Aber gleich dahinter langieren zwei Stimmen. Das eine ist die Glimmer, das andere kommt jetzt auch dann bald vor. Die Glimmer ist die Pamela Anderson, liebe Leute. Und das ist voll geil.
Ja. Und ich glaube, um präzise zu sein, die Sprecherin der Glimmer ist auch die Sprecherin von Pamela Anderson und Terry Hatcher, hast du mir auch gesagt, oder?
Terry Hatcher, ja. Marion von Stengel.
Ach Gott, ja. Du hast überhaupt funktioniert deine Hand, Olli, deine rechte Hand?
Nein, meine linke ist ein bisschen
ist die linke.
Bin heute leider verunfallt mit dem
und jetzt, liebe Hörer, jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Olli macht sich ein Bier auf oder will sich ein Bier aufmachen, tut ewig lang herum, ja, und dann, wie es endlich öffnet, schreit er auch noch vor Schmerzen. Und ich verstehe es überhaupt nicht, was da los ist, aber Olli, jetzt erzähl die Geschichte.
Ja, ich mache mal ganz gerne mal mit einem Bier das andere auf und da braucht man natürlich Kraft in beiden Armen, aber das Gelenk, ja, das kann ich kaum drehen und deswegen hat es so weh da. Aber ich habe es durchgezogen, liebe Leute. Für euch bin ich extra keinen Flaschenöffner holen gegangen.
Naja, super.
So viel Liebe haben wir zum Machtschädel-Podcast und zu euch.
Keinen Flaschenöffner, sondern den Zauberbesen Broom, den hat Madame Raz, oder? Madame Raz ist die Zauberfigur, also das, was der Orko für Eternia ist, die Madame Raz, die vergessliche Zauberin von Eteria hier in diesem Film. Werden wir auch noch lustige Szenen mit ihr erleben. Genau. Der Broom, der erinnert mich ein bisschen wie der Kerzenständer bei Die Schöne und das Biest. Das ist ja so ein komischer, ja, Gegenstandcharakter.
Ja. So ist es. Ja, lustig, ja. Na genau. Gut, dreimal ein bisschen den Plot voran. Also ja, wir kommen zu den Bösewichten, zum Hordak. Und der hat einen coolen Transporter, und zwar einen Sklaventransporter. Der taugt mir irgendwie. Der schaut cool aus. Und zwei Bösewichte kommen jetzt in die Szene, die uns auch bei den Hörspielen schon begegnet sind. Das sind Mantenna und Leech.
Beide extrem cool dargestellt, oder? Also sowohl Mantenna und Leech. Ich finde sie gut getroffen. Mhm. Leech super, der seine Hände werden zu Saugnäpfen. Es das kommt jetzt
Energie aus dem Körper. Das ist super.
Wird das richtig cool. Genau. Genau. Es kommt ja jetzt.
Der Mantenna hat redet lustig, weil so. Genau. Sehr lustig synchronisiert.
Ja, Edora kommt auch zum ersten Mal vor, extrem tough, oder? Sie merkt, dass Mantenna und Leech da so blöde Laien vollführen
machen.
Und machen. Und das will sie nicht. Ja? Sie will keine Blödheiten da in ihrer Armee. Ja, genau. Sie ist Gruppenführerin, Zugführerin wahrscheinlich. Und duldet da keine blöde Laien. Ja, und da.
Es kommt zum Kampf.
Kommt es zum Kampf, weil die Helden der Rebellion eindringen sozusagen oder da auftauchen und es kommt zum Kampf. Glimmer schießt Strahlen aus ihren Händen, das habe ich so auch nicht mehr gewusst. Also ich habe eigentlich immer gedacht, die Rebellion, die haben noch keine Heldin mit Zauberkraft, aber eigentlich sind alle so ein bisschen magisch, die Typen, oder? Mantenna mit
zauberhafte
seinen Augen.
Eine zauberhafte Gang, die da. Ja. Das ist einfach so. Damit musst du dich jetzt einfach abfinden. Und
zauberhaft ist auch ein gutes Stichwort, denn jetzt, liebe Leute, kommt die erste Verwandlung bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft, nicht die Kraft. Hm. Und das finde ich natürlich sensationell. Wie viel Einfluss hat denn bitte das Hörspiel auf diese Serie genommen? Oder war es der Norbert Langer einfach gewöhnt und sie haben zu wenig Budget gehabt, das nochmal einzusprechen? Oder zu wenig Lust? Vielleicht war es ja schon 23:30, so wie bei uns. Und dann haben sie es einfach gelassen. Aber es ist super. Ich habe die Zauberkraft.
Kann sein. Genau, ja. Ja, und Adam ruft die Macht an vor allen Augen der Rebellen, oder? Und auch der Bösewichter. Oder ist mir das... So ganz klar wird es nicht. Also
ja, es steht ist schon irgendwo hinten in der Ecke, die da.
Ja, also...
Nein, du nicht so die ganze Zeit im Vorgespräch, wolltest du schon weismachen, dass der He-Man da sich vor den Leuten... Ja. Verwandelt, aber...
Ja, wir werden es noch eruieren, ja, wie das hier läuft, wie versteckt die Identität von He-Man hier überhaupt ist. Aber gut, ja. Catra wird zur Katze, auch finde ich super dargestellt, oder? Das ist eigentlich, wir dürfen nicht vergessen, das waren die Mitte der 80er Jahre, Zeichentrick, aber sie krümmt sich.
Von unseren Zuhörern. Das vergisst keiner von unseren Zuhörenden.
Narbe ist doch super, also ja. Gute Kampfeszene. Wie wir schon festgestellt haben, Olli, oder? Es geht sowieso Schlag auf Schlag in diesem Film. Also es ist wirklich arg, ja.
Ja. Erwähnenswert finde ich auch noch den Gleichgewichtsstörungsstrahler. Eine ganz tolle Waffe, die Mantenna hat. Und der aus den Augen herauskommt, der Strahler, oder?
Habe ich mich richtig erinnert? Genau, aus den Augen und der He-Man in die Knie zwingt, der He-Man ganz betäubt und benommen macht. Ja. Mhm. Und da ist auch erwähnenswert, Olli, eine interessante Szene mit beiden Zauberschwertern. Ja? Also He-Man hat ja das geheimnisvolle Zauberschwert mit dem Diamanten mitgenommen. Und He-Man kämpft aber, verwandelt sich natürlich mit seinem Zauberschwert, kämpft auch mit seinem Zauberschwert und als Adora auftaucht und mit einer Laserkanone auf ihn schießt, da schleudert er sein Zauberschwert gegen Adora, schlägt ihr die Waffe aus der Hand und das Zauberschwert gleitet so ab und Battle Cat fängt es mit seinen Zähnen. In der Szene mit seinen Zähnen. Ja.
Genau. Ja, vielleicht die beste Szene.
Vielleicht die beste Szene
des gesamten Films.
Mit Battle Cats Szenen. He-Man, also das Zauberschwert von He-Man ist jetzt weg. He-Man läuft Adora nach mit einem leeren Schwertscheide auf seinem Rücken, stellt Adora dann in einer Ecke und dann auf einmal hat er hinten am Rücken das Zauberschwert mit dem Edelstein. Er zieht es heraus, er richtet es auf Adora und dann, Olli, dann beginnt es zu glühen, ganz geheimnisvoll.
Zu knistern und zu glühen und He-Man versteht, nur deinetwegen bin ich hierher gekommen. Mhm. Aber Adora ist noch nicht so weit, sie versteht es noch nicht und sie nimmt ihn gefangen, oder? Oder wie war das?
Sie nimmt ihn gefangen, genau. Es gelingt den Bösen, die Kämpfer der Rebellion zu bezwingen und auch He-Man gefangen zu nehmen. Ja, und He-Man ist natürlich verwundert. Der checkt das nicht, oder? Adora ist irgendwie die er gesucht hat, aber die ist ja eine Böse. Also das...
Ja, genau, ja, genau, richtig. Er versteht es nicht genau, weil er sucht ja eigentlich eine Gute.
Genau.
Und aber er wird von ihr in Ketten geschmiedet. Oder sind es Energieketten? Und und er sagt aber zu ihr: Schau dir da lieber mal genauer um. es ist nämlich nicht alles so, wie du glaubst.
Genau. Und
die Rebellion ist aber nicht gefangen, oder? Die kommen doch jetzt zurück.
Na, jetzt warte mal, dass wir da nichts durcheinander bringen. Also, He-Man wird gefangen genommen und auf Beast Island, dem Gefängnis der Horde, in Ketten gelegt. Und da führt He-Man eben diesen Dialog mit Adora, wo du jetzt schon wesentliche Punkte daraus gebracht hast. Adora glaubt, sie ist gut, also sie unterstützt den legitimen Herrscher von Etheria, aber Edora fühlt auch etwas beim Schwert, das sagt sie in dieser Szene und kann es auch noch nicht so richtig einordnen. Ja.
Sie steht aber auch unter einem Zauber von
Shadowweaver.
Weaver, das muss man auch dazu sagen, ja.
Ja, sie erzählt, sie ist in der Fright Zone aufgewachsen und wer in der Fright Zone aufwächst, der kann auch mal so von einem Zauberspruch getroffen werden. Sehr klar. Mhm. Genau. Also man kommt schon dahinter, dass Edora hier einfach ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, gutgläubig gemacht wurde oder halt einfach manipuliert wurde, dass sie Hordak als den legitimen Herrscher von Etheria anerkennt. Mhm. Genau.
Gut, also jetzt ist es aber so, dass die Rebellen, die sind nicht gefangen genommen worden, die da, sondern die befreien jetzt ihrerseits. Also sie sind im Anmarsch, sagen wir so, sie sind im Anmarsch wiederum auf diese Shadow Island, die Hexe, der Bischof.
Achso, du meinst die Madame Rass oder
wie ja, genau, jetzt mit stimmt, Hex? Ja, genau, stimmt. Genau. Die findet das heraus mit einem Zauberspruch, wo sie sich befinden, also wo sich Himmel befindet. Die Rebellen wollen ihn befreien, sind mit einem Fluggerät unterwegs und Hordak, der schießt die einfach ab, eiskalt. Und Glimmer beamt alle zusammen aus diesem Fluggerät, noch bevor das Fluggerät abstürzen kann. Und sie landen auf der Erde, beziehungsweise halt also auf festem Boden. Mhm. Und sie ist aber ganz erschöpft. Und das erinnert mich an die Szene, wo Orko die Freunde aus der Gefahrenzone beamt. Und ist auch ganz erschöpft.
Ist auch ganz erschöpft. Ja.
Nimm mich mit. Bitte. Ja. Nimm mich mit. Und er setzt sich dann auf den Arm.
Ja.
Sehr schön.
Ja, stimmt. Ja, tolle Parallele, Olli, zu unseren geliebten Hörspielen. Ja, und Battlecat erbarmt sich der Glimmer, oder? Und sagt, ah, du, geh mal auf meinen Rücken rauf, reite mich, ja. Das macht er doch gerne, ja.
Genau, spar dir deine Kraft, sagt er.
Genau. Richtig. Ja, also insofern ist die Rebellion mal dem Angriff von Hordak und Shadowweaver entkommen. Genau.
Wir sehen nochmal Edora, wie sie sich manipulieren lässt von Hordak und Shadowweaver, wobei die beiden ja schon ängstlich sind, eben weil Edora durch das Zauberschwert ein wenig diesen Zauber durchbricht, der ja auf ihr lastet und schon langsam versteht sie, dass das nicht alles mit rechten, also schon mit rechten Dingen zugeht, aber dass das ein böses Spiel ist.
Extrem starke Szene. Also ich finde die wirklich gut, weil man merkt sofort, dass Hordak und Shadowweaver, das sind jetzt nicht so irgendwie eindimensionale Bösewichte, ja, die halt einfach, ich will die Macht und also die sind nicht dumm, die haben schon einen Plan, ja, und den gibt es eben auf vielen Ebenen und die haben halt auch Edora entführt damals und spannen sie ein für ihre Zwecke, also echt stark und man weiß auch noch nicht so genau, was ist denn wirklich da wie stehen Hordak und Shadowweaver zueinander, ja, also auch das, ich finde die zwei ein spannendes Pärchen, wenn ich das mal so sagen darf.
Absolut, und das ist auch das Schöne an dem Film. Er ist wirklich in sich total logisch aufgebaut und das ist mir als Kind schon positiv aufgefallen. Und das ist genau das, was ich bei den Folgen, bei den 20-minütigen Filmnation-Folgen einfach oft vermisse. Und weil du vorher gesagt hast, das ist eine schöne Parallele, dass Glimmer die Helden runterbeamt, die Rebellen, und dann erschöpft ist, eine weitere Parallele ist, wo sie hinbeamt. Ich habe gesagt, auf die Erde, auf festen Boden, aber es ist nicht nur irgendein fester Boden, sondern es ist der Wine Jungle. Und auch das ist eine große Parallele, weil von einem Fluggerät in den Wine Jungle hinunter, die einen springen, die anderen werden gebeamt. Bei dem einen ist es
ein Spinnennetz. Die einen landen im Netz, genau.
Ja, genau.
Ja, sicher. Also, ja, sie erwähnen den Wine Jungle wie Madame Rest da. Bo schießt ja so eine Liane oder sowas herunter auf. Also sie werden von einem Monster angegriffen. Mhm. Genau. Und irgend so ein Gewächs, so ein Geflecht im Dschungel, das landet dann ob des Pfeilschusses auf dem Kopf des Monsters. Und ja, Madame Raz ist so vergesslich bzw. verwirrt, dass sie anstelle das Monster wegzuzaubern, dann das Lianengeflecht wegzaubert. Da ist sie halt in dieser Rolle des Tollpatsches, oder so wie Orko das, wie wir das von Orko halt auch kennen. Ja? Tollpatschige Zauberin macht es eher schlimmer als besser. Und passt aber auch ganz wunderbar in diesem Film. Wobei ihr Outfit und so, wie der Charakter angelegt ist, finde ich, passt irgendwie nicht so ganz zum Rest der Truppe. Aber ja, wollen wir jetzt mal nicht so sein.
Na gut.
Ja,
die Rebellion.
Sie dringen ein in diese... Befestigung, in diese Beast Island Befestigung, erinnert mich auch ein bisschen an die Hörspiele wie Glimmer, die die Wachen überwältigt. Was tust du?
Ja, sie wollen He-Man befreien, oder?
Genau, ja, das hätte sie sagen sollen. Ja. Und Grizzler spielt irgendwas am PC und kontrolliert die gesamte Steuerung, was immer in einem Gefängnis, also ein Gefängnis ist so ein komplexes Gebäude. Ja. Grizzler hat das alles im Griff, wann welcher Knast aufgehen muss und so.
Ja, aber das passt nicht. Also Grizzler, lass uns kurz über Grizzler reden. Grizzler ist mir hier einfach zu sehr schlauer Ingenieur und zu wenig Biest, oder? Er ist auch irgendwie schlank und schmaler Kopf und schmale Arme und so hinterm Pult. Der sollte eigentlich durch die Gänge laufen und wo sind sie, schreien. Passt für mich nicht so ganz, genau.
Das ist richtig.
Olli, wir haben ja gesagt, wir wollen heute auch ein bisschen auf die Zeit achten. Also wir, weil es so schön ist, verlieren wir uns natürlich in Details. Aber wie gesagt, um es noch rund zu machen, also die Helden oder die Rebellen schaffen es nicht, He-Man zu befreien. Sie werden von Hordak und Grizzler gestellt.
Ja.
Sie werden von ihm gestellt, aber sie werden versteinert. Und im Endeffekt schafft es dann unser Flattermann, Kaul, befreit He-Man. Und He-Man befreit dann auch die anderen. Es gelingt ihnen auf jeden Fall zu fliehen. Und He-Man gelingt es sogar auch noch, das Gefängnis der Horde, wie Beast Island, zu zerstören. Und da gibt es eine schöne Szene, Olli. He-Man zerstört das Gefängnis und Glimmer ist ganz beeindruckt. Ja. Und unser Machtschädel He-Man sagt: Ach, das ist doch eine alltägliche Übung. Da war wieder so. Und das mit der Stimme von Norbert Langer war für mich wie beste Hörspielzeit.
Ja, genau. Total. Wir lieben es. Ja, und ja. Edora checkt jetzt schon langsam, ja, was mit dir los ist und was hier für ein falsches Spiel mit dir getrieben wird. Und ja, wie gesagt, es hat mit dem Schwert zu tun. Das finde ich eine gute Erklärung. Und sie wird jetzt aber trotz allem noch einmal von Shadow Weaver außer Gefecht gesetzt.
Mhm. Ja, und aber auch da ist sie sehr tough, oder? Also das muss man schon sagen. Der Auftritt von Edora, ihr erster Auftritt als böse Anführerin der Trooper, da war sie sehr tough. Und auch hier, also dass sie sich da so offen Hordak und Shadow Weaver gegenüberstellt, oder? Und sagt, hey, ihr habt mich jahrelang im Ungewissen gelassen, die Bevölkerung leidet unter uns und so weiter. Also sehr resolut und sehr überzeugt und überhaupt nicht irgendwie so, wie wir Thiel aus den Hörspielen kennen, oder? So, dass sie eher so als schwach wird sie hier nicht dargestellt.
Definitiv. Das ist wirklich sehr, sehr schön zu beobachten. Mhm. Ja, dann geht es wieder zurück zu den Rebellen. He-Man wird wieder als Adam gezeigt und ist wieder da in der Gruppe. Und er hat eine Mission vor sich. Was für eine Mission, die da hat er denn?
Naja, er hat die Mission, er will zur Fright Zone gehen. Aber vorher, Olli, da frage ich mich trotzdem noch, wissen oder es wird hier so dargestellt, wie dass die Rebellion das nicht mitbekommen hat, die Verwandlung von Adam in He-Man. Aber irgendwie komisch ist es doch schon, oder? Da gehen sie mit Adam vorher zu dem, das war noch nicht Beast Island, sondern halt zu diesem Stützpunkt da, wo sie die Gefangenen weggebeamt haben. Dann ist Adam auf einmal weg, He-Man ist auf einmal da, der kämpft auch und so weiter. Und dann ist He-Man wieder weg und jetzt ist Adam wieder da, oder? Mhm. Und die Rebellion, die ist sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr unkritisch oder sehr unneugierig, ob der des zweiten Helden, wo der auf einmal herkommt.
Er hat am Anfang eh gesagt, er hat einen Freund. Den wird er auch mit ins Spiel bringen. Nein, Dieter, wenn du dich jetzt schon wunderst über diese merkwürdigen Schnitte, es wird nicht besser. Unsere liebe Thiele, weil du sie vorher angesprochen hast, sie wird im Vorspann zum Beispiel erwähnt als Synchronisatorin. Also die Synchronstimme wird aufgezeigt, aber sie kommt gar nicht vor. Das möchte ich auch an der Stelle schon so sagen. Und ja, es ist ein Problem an diesem Film, aber es gibt ihn auch ungeschnitten. Da dauert er ein paar Minuten länger. Das,
das ist werden, so wir uns, werden wir uns vielleicht noch zu Gemüte führen. Genau. Okay. Ja, und Adam und Cringer, die brechen jetzt auf zur Fright Zone. Adam verwandelt sich, nachdem er beobachtet hat, verwandelt er sich in He-Man. Er macht das diesmal alleine, Olli, das wird noch wichtig. Da werde ich nochmal drauf zurückkommen. Ja, und in der Fright Zone, da hat Hordak seine mächtige Waffe gerade fertiggestellt, den Magna Beam Transporter. Und der testet sie auch schon an ein paar Gefangenen, die er mit dem Magna Beam Transporter, auch so eine Art Beamzelle, oder Olli, so wie wir die kennen von Man at Arms. Eine Beamzelle, die Gefangenen ins Tal der Verlorenen schickt.
Genau, aber sie ist noch nicht aufgeladen. Das ist das große Problem. Und sehr, sehr feine Idee. Man lädt sie auf mit Menschenenergie. Und da gibt es eine coole Szene, wo der Hordak so einen Bewohner eine steckt in diese gläserne Zelle und saugt ihm dann die Energie ab und gleichzeitig geht der Strich um eins nach oben. Mhm. Ziemlich coole Idee eigentlich, finde ich.
Die man auch von den Hörspielen kennt, oder? Die von unseren geliebten Hörspielen, Folge 17, Angriff der Magier, Maschinen, die den Lebensfunken entziehen. Ja, und
genau.
Genau. Ja, gute Idee. Was mir da aufgefallen ist in der Szene, Hordak hat auch so einen komischen Gargoyle auf der Schulter, oder? Der da herumflattert. Ich kenne mich ja nicht so ganz genau aus mit den Figuren der She-Ra-Serie. Ich habe ihn ein bisschen komisch gefunden, vor allem mit dieser Schweinsnase. Es war das so wie der Pig-Boy im Realfilm? War das der Pig-Boy-Gargoyle?
Ja, das ist eine Sache für die Kommentarspalten, würde ich sagen. Ja. Da kann ich dir jetzt leider auch nicht
weiterhelfen. Leider auch nicht. Naja.
Aber der Adam, der weiß, ist sowieso wieder ein Mittel zum Zweck, und zwar das Mittel der Verwandlung. Und er verwandelt sich in einen Trooper, kann man sagen.
Ja, zuerst verwandelt er sich in He-Man.
Zuerst in He-Man und dann in einen Trooper, genau.
Verkleidet sich als Trooper oder schnappt sich einen, genau. Was aber eigentlich lustigerweise ihm nicht recht viel bringt, weil er wird ja sofort erkannt, oder? Also er verkleidet sich als Trooper und Shadow Weaver ist es, glaube ich, die sofort sagt, Hordak, du schau, der Trooper, der gehört nicht zu uns, da ist so ein blonder Haarschopf, schaut aus dem Blech heraus. Ja, genau.
Aber er schafft es trotzdem bis zur Adora und nimmt dort den Helm ab und ganz klassisch machtschädlich, setzt ihr seinen riesen dunkelhäutigen Finger auf die Lippen und sie darf nichts sagen, so quasi, ja, ich bin jetzt da und ich befreie dich jetzt. Genau. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass die Dora noch nicht so weit ist, denn sie schießt ihm einfach in den Rücken. Das ist eigentlich auch relativ verrückt, würde ich sagen.
Aber sie schaut trotzdem so ziemlich traurig drein oder irgendwie schaut sie dann
sie
so...
Sie schießt ihm traurig in den Rücken.
Ja, ja. Oder von Selbstzweifel geplagt. Eigentlich schaut sie so ein bisschen drein wie Glimmer, als ihr Leech die Schläfen absaugt. Man weiß nicht so genau, ob schmerzverzerrtes Gesicht oder irgendwie fragend, was passiert da jetzt. Genau, aber irgendwie fühlt sie sich nicht so ganz wohl, unsere Dora. Und ja.
Jetzt geht's ab in die Ladestation mit dem He-Man.
Naja, aber vorher noch immer...
ordentlich gesaugt, und zwar Energie ab.
Aber immer, wenn Adora Skrupel hat, weil das passiert hier auch noch, dann kommt wieder Shadow Weaver mit seinem Zauber. Die macht dann wieder diese so eine dunkle Wolke und dann ist Adora eben wieder felsenfest davon überzeugt, dass sie das Richtige tut. Genau. Das ist
der sogenannte End... Der sogenannte End...
Entmoralisierer.
Genau, sehr gut.
Aber wie du schon sagst, Olli, zumindest hindert Adora jetzt, plagen sie keine Gewissensbisse, als He-Man in die Magna-Beam-Kammer gesperrt wird. Und da geht der Saft so richtig schnell hoch, oder? Mit He-Mans Energie und Willenkraft, da lädt sich die Maschine auf. Unglaublich.
Ja, so ist es. Die zwei Zauberschwerter, die stecken nicht weit von der Beamzelle oder von der Magma-Beamzelle entfernt in zwei Scheiden drinnen, Steinen. Schaut auch cool aus, so nebeneinander. Die Bösewichte können eigentlich nicht so richtig den Wert der beiden Schwerter erkennen oder gar nicht und gehen schlafen.
Aber auch nicht so schlau eigentlich, oder? Neben dem Gefangenen seine Waffen zu lagern.
Ja, sie sind sich wie so oft, lieber Dieter, wie so oft, sind sie sich einfach viel zu sicher.
Hätte.
Und das wird ausgenutzt.
Genau.
Von der guten Seite.
Hätte Karl May nie gemacht. Da sind die Waffen immer ganz auf der anderen Seite vom Lagerfeuer versteckt worden und bewacht worden. Ich werde noch eine Karl May-Referenz bringen, ja, eine zweite.
Das wird schön. Da freut sich das gesamte Podcast-Universum schon drauf. Okay, Dieter, Schlafenszeit ist gleich natürlich auch sich in Schlafensgewand hüllen Zeit. Und das macht die Adora. Und das ist wieder eine Szene, die natürlich sehr schön dargestellt ist. Und mit der Kim Basinger Stimme, da ist es uns
noch
kalt den Rücken runtergelaufen.
Ja. Genau.
Und warm ums Herz geworden.
Genau. Warm ums Herz ist mir auch geworden, wie Hordak vorher zu Shadow Weaver sagt, so, jetzt aber mal schlafen gehen. Also der läutet ja die Nachtszene von Adora quasi ein. Irgendwie auch ein lustiges Pärchen, oder? So ein seltsames Paar, Hordak und Shadow Weaver. Wie die zwei. Ein
seltsames Paar wie Matau und
genau.
Und ein verrücktes Paar gleichzeitig.
Genau, ja. Ja, aber jedenfalls, Adora, der Zauber dürfte nachlassen von Shadow Weaver, sie hat Albträume, sie leidet unter Gewissensbissen und schleicht sich dann zur Magna-Beam-Kammer und da, Olli, als sie dann He-Man so leiden sieht, da passiert's, da nimmt die Sorceress, die Zauberin, nimmt Kontakt, telepathischen Kontakt zu ihr auf. Und da erklärt sie ja alles, ja, von vorn bis hinten, ja, Zwillingsbruder, das ist He-Man, dein Zwillingsbruder, Geschwister müssen zusammenhalten, befrei ihn, nimm dein Schwert und verwandel dich in die Princess of Power und so weiter. Und
bei der Ehre von Grayskull, lieber Dieter.
Genau, bei der Ehre
das von... Das muss ich sagen.
Genau. Bei der Ehre von Grayskull. Und was da interessant ist, weil sie checkt dann sofort alles, oder? Irgendwie ist ja dann sofort alles klar, dass sie jetzt ja unermessliche Kraft abrufen kann und sie hinterfragt auch überhaupt nichts, oder? Sie sagt dann auch He-Man gleich sofort, ich glaube, sie nennt ihn da auch schon. Nein, das kommt erst später, oder?
alles durchströmt ihren Körper, Superkräfte und auch Wissen über die Vergangenheit. Na, das stimmt und das finde ich auch gut. Das macht da überhaupt nichts aus, finde ich. Die soll jetzt gleich mal alles checken. Sie befreit den He-Man.
Sie zerstören die Magna Beam-Kammer. Das habe ich ein bisschen schade gefunden, oder? Bevor sie nur zum ersten Mal wirklich zum Einsatz gekommen ist, wird sie gleich geschrottet von He-Man und Adol.
Schade natürlich. Ja. Vielleicht auch ganz erwähnenswert, dass der He-Man am Anfang total kaputt noch ist, aber dann kriegt er das Zauberschwert und dann strömt auch in ihn. In ihn.
Wieder. Zum He-Man strömt die Kraft. Ja.
Genau.
Zu dem He-Man. Genau, ja.
Und er ist wieder fit.
Genau, und das Pferd von Adora, Spirit, das bekommt Flügel und wird jetzt Swift Wind. Und mit dem flieht sie dann auch, oder? Oder flieht, also verlässt halt den Kampfplatz. Und sie fliegen, He-Man und Adora, treffen sich dann wieder im Versteck der Rebellion im Wald. Genau.
Ja, genau. Und ich muss den Wirten von der Anfangsszene muss ich nur in Schutz nehmen, weil da habe ich gesagt, Swiftwind redet doch auch, Wirt. Warum sagst du, es reden keine Tiere? Oder warum wundert es dich, dass der Battlecat reden kann? Ja. Aber natürlich weiß er das noch nicht, weil Swiftwind tritt jetzt ja erstmals in Erscheinung. Verzeihung, lieber Wirt.
Ja, genau. Ja, klar. Naja, jedenfalls da findet dann auch die brüderlich-schwesterliche Umarmung statt, oder? He-Man lernt, er hat eine Schwester und sie sagt, ja, komm in meine Arme, mein Bruder.
In meine Armee.
Genau, Charlie fehlt noch, um bei Karl May zu bleiben. Naja, also sie sind da sehr, sehr, sehr innig, oder? Und sehr... ein Herz und eine Seele, oder? Obwohl sie sich gar nicht wirklich, obwohl sie sich eigentlich noch als Feinde gegenübergestanden sind, vor wenigen Stunden wahrscheinlich.
Ja, es kommt auch nochmal ein schöner Rückblick und She-Ra verdrückt auch noch ein kleines Tränchen.
Genau.
Ja, und jetzt kommt dann diese merkwürdige Szene mit dem Skeletor, oder? Also es ist bei dem Rückblick, nein, das kommt noch nicht, das war nur der Rückblick, wo Skeletor ja mit eingebunden ist bei der Entführung von Adora. Hm. Genau.
Na, zuerst kommt einmal wieder ein seltsamer Schnitt in der deutschen Fassung, eben nach dieser Wiedervereinigung oder nach dieser schönen Szene, wo sie sich umarmen. Da sind dann auf einmal die Rebellen wieder da, oder? Und zwar von, das kann man so durchgehen lassen. Stellen sich die zwei dann auch dort vor den Rebellen so als die neuen Helden vor. Oder habe ich das so richtig in Erinnerung?
Ja.
Und keiner fragt wieder nach Adam. Olli, entschuldige, so war es. Sie sind dann ganz plötzlich wieder Adam und Adora. So ist es, genau. Es ist ein komischer Schnitt und dann sind sie wieder zurückverwandelt und sind Adam und Adora.
Genau, sie haben ja auch noch Hordak nochmal abgefertigt, glaube ich, und dann gibt es eben diesen Schnitt. Und vielleicht auch noch erwähnenswert bei diesem Rückblick, wo man nochmal diese Entführung sieht, wo Skeletor eben als Schüler damals noch Hordak hilft. Skeletor wird gestellt, Hordak entkommt. Und Skeletor verrät Hordak, um sein Leben zu retten. Wobei es leider trotzdem nichts bringt, weil sie finden Adora trotzdem nicht.
Naja, sie finden sie schon, oder? Man at Arms und Teela stellen ja Hordak, aber eben zu spät. Hordak hat das Portal schon geöffnet und kann sozusagen mit Adora entkommen in das andere Universum. Genau.
Ja, aber Skeletor verrät ja offenbar, wo es ist, aber es, wie auch immer, oder es ist auch ein bisschen komisch.
Nein, ich glaube nur, dass der Hordak seinen Stützpunkt verraten hat.
Ah, und okay, auf Eternia.
Auf Eternia, das genau. Das mag
sein. Ja, voll. Genau so wird es sein.
Genau. Genau, ja. Und jetzt kommt wieder ein Twist in der Handlung, den ich nicht ganz so nachvollziehen kann. Bis jetzt war ja alles, man muss sich nochmal vor Augen führen, das ist ja der Pilot zur neuen Shira-Staffel, zur neuen Shira-Serie. Und jetzt hat man eh schon mal alle kennengelernt, ja. Shira und die Rebellion und den Antagonisten und seine Spießgesellen. Ja, und jetzt kommt noch Königin Angela ins Spiel. Die Mutter von Glimmer, der Rebellenführerin, die legitime Königin. Und die ist Olli, die ist jetzt von ganz wen anderen gefangen genommen worden. Von einer Harpie, von irgendeinem, geflügelten Monster.
Genau. Mhm.
Und die befreien sie jetzt.
Genau, so ist es. Ich stock auch noch ein bisschen, weil mir ist auch noch was anderes noch eingefallen, was mir auch ein bisschen merkwürdig vorgekommen ist. Und zwar wird auch noch gesagt, auf Eternia noch, He-Man oder Adam und das Volk wurde verzaubert, um ihnen den Schmerz zu ersparen, dass Adora nicht da ist.
Ja, ihnen wurde die Erinnerung gelöscht, ja.
Genau. Ja, ist vielleicht auch noch ganz interessant, so als Fact.
Nämlich auch Adams Erinnerung. Also Adam,
ja.
Genau, ja. Definitiv. Ja, ja, jedenfalls, Olli, wie sie aufbrechen zum Berg Talon, glaube ich, wenn ich das mir richtig aufgeschrieben habe. Da erscheint zum ersten Mal auch in der Serie das Shira-Logo, so in einer Übergangssequenz. Das haben wir hier zum ersten Mal.
Und diese wie heißt jetzt dieses Wesen, das was da die Königin Angela...
Es ist eine Harpie oder die Herrscherin der Harpien. Ich habe den Namen habe ich mir auch nicht gemerkt.
Beziehungsweise auf jeden Fall redet sie sehr witzig, weil sie sagt, es sieht aus, als würden wir Besuch bekommen. Und es ist so ein bisschen wie wieder
wie Mantisaur.
Ja, genau.
Ihr Narren! Die Wachen! Sie sind aufmerksam geworden!
Ja. Haben wir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, genau. Wie sie auch überwältigt wird, das ist auch spannend gewesen. He-Man sagt, hey, lass uns unsere Schwerter kreuzen, die Zauberschwerter. Und dann schießt auf einmal so ein Energiestrahl raus. Keine Ahnung, wie er auf den Gedanken gekommen ist. Aber er wirkt, ja. Sie haben dann die böse Harpie besiegt und sie sagt dann,
das funktioniert.
Ihr müsst hinter dem Thron nachsehen, um irgendwie einen Scheller zu finden. Ja, lustige Stimme.
Stimme. Genau. Aber es ist halt jetzt wirklich, der Plot wäre eigentlich schon fertig. Und es ist so quasi so eine kleine Zusatzgeschichte.
Genau, ja.
Sie befreien die Angela und jetzt gibt es große Wiedersehen.
Ja, genau.
Und dann kommt wieder der Schnitt zu Hordak.
Ja. Und der Plot ist eben noch nicht fertig, weil jetzt kommt nämlich der dritte Höhepunkt oder die dritte große wichtige Schlacht. Nämlich die Schlacht um Bright Moon, oder? Achso, nein,
jetzt kommt erst einmal das, wo der Hordak zur Kanonenkugel richtig, wird und durch ein Portal nach Eternia abhaut.
Ja.
Und dann sucht er dort Skeletor, weil er sich denkt, ich bin ja auf Eternia, da schau her. Und dann suche ich mal den Skeletor, vielleicht ist der noch da, mein alter Schüler. Und dann kam der Skeletor Töre, gesprochen von Edgar Ott, der das natürlich sehr gut macht und mit der Benjamin Blümchen Stimme. Ja. Und die beiden fallen sich dann aber auch sofort in den Rücken, oder Skeletor fällt Hordak eigentlich sofort in den Rücken und es gibt ein Battle und dann Rückzug und Hordak ist wieder weg.
Das ist eigentlich zusammengefasst. Genau, schnell zusammengefasst. Schubsen, Trapjaw und Webster, wenn ich die zwei richtig erkannt habe. Hordak dann wieder durchs Portal. Ja, extrem sinnlos eigentlich, dieser Ausflug von Hordak nach Eternia. In der Langfassung bringt das oder ist das besser gemacht. Da gibt es auch eine Wiedervereinigung von Adora mit ihren Eltern und so weiter, aber das ist in der deutschen Schnittfassung alles raus. Und ja, irgendwie macht es nicht so wirklich Sinn, die ganze Szene.
Ja, keinen eigentlich.
Genau. Aber was ganz schön ist, das hat mir schon gefallen, diese Wiederbegegnung von Skeletor und Hordak, ja. Skeletors alter Lehrmeister. Und dann sofort kämpfen sie natürlich gegeneinander.
Na klar.
Und
das ist schon gut, ja.
Und super geil war, Olli, lass mich das noch erzählen, wie Skeletor Hordak so in die Erde gerammt hat und Hordak dann als Bohrer wieder auftaucht. Skeletor freut sich, ja, ich habe ihn vernichtet. Und er fährt so schief raus als Bohrer und schaut so geil rein, so ein das breiteste, geilste Grinsen, das ich von Hordak je gesehen habe. Ja, großartig.
Ja, das ist super. Wie bei die Turtles. Da gibt es genau. Auch diesen coolen Bohrer.
Ne?
Genau. Richtig. Ja, also wir sind ja leid gewohnt, was einfach Sinnlosigkeiten im Plot betrifft und Unlogik von den Hörspielen. Und hier ist die Unlogik dem Schnitt sozusagen zuzuschieben oder durch den schlechten Schnitt zu erklären. Gibt mittlerweile eben auch die Langfassung auf YouTube. Wer es noch nicht vor unserem Podcast gesehen hat, dem empfehle ich dann eher die lange Fassung. Das macht mehr Sinn. Oder aber ich finde ja das mit den schlechten Schnitz. Ich bin schon beim Schnitzen, beim Schreinermeister schon wieder.
Ja, klar.
Die finde ich auch ganz, ganz originell.
Ja, genau, weil wir wollen ja die DVD reviewen und da war das so, ja, die in der deutschen Fassung hier so rausgebracht wurde. Ja, Olli, aber jetzt die letzte Schlacht, oder?
Wir sind wieder zurück auf Eteria und es gibt eine wunderschöne Szene, eine Doppelverwandlung. Adora verwandelt sich und He-Man verwandelt sich.
Genau.
Und das macht natürlich Laune,
muss ich schon sagen. Das war gut gemacht, kriegt auch wirklich recht viel Zeit. Beide verwandeln sich, man sieht es ganz ausgeprägt und auch ihre Tiere, Cringer zu Battlecat und Spirit zu Swiftwind, genau. Mhm. Ja, und dann sind es eigentlich ist es die Königin Angela, die jetzt zu Hordak geht und ihr rechtmäßiges Königreich wieder zurückfordert. Oder?
Das, ja, richtig.
Da drehen sie den Spieß um und greifen sozusagen den Tyrannen an. Genau. Ja, und dann gibt es eine Schlacht, wo Hordak halt sein ganzes Tech-Arsenal auffährt, oder? Die Flugfledermäuse da, Batmax heißen die, glaube ich, Panzer, alles Mögliche wird hier in den Ring geworfen. Ja, aber es hilft nicht so recht, oder? Mit He-Man und She-Ra, da können die Rebellen die scheinbar übermächtige Armee von Hordak gut bezwingen. Und She-Ra lernt was über ihre Heilkräfte dazu.
Ja, genau, das wollte ich auch jetzt noch unbedingt erwähnen. Swiftwind wird getroffen und ist ja fast schon am Verenden, oder wie sagt man beim Pferd? Sterben?
Ja, verenden, Tiere verenden.
Ja, eben. Genau. Und die She-Ra kann ihn Gott sei Dank mit Heilkräften dann auch wieder zu neuem Leben erwecken.
Genau. Lustig ist auch, dass He-Man sie darauf hinweist, du She-Ra, schau mal, deine Hände, die glühen.
Die glühen.
Vielleicht halt mal drauf da auf die Wunde, vielleicht hilft das. Wäre lustig gewesen, wenn Swiftwind dann so geschrien hätte, oh, nicht noch mehr Schaden.
Ich brenne. Ja, genau. Oder das ist einfach so, wenn man Wunde hat, dann muss man die ja auch kühlen, wegen der Schwellung und so. Das ist so, weil es ist nämlich kein rotes Glühen, sondern so ein blaues Glühen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Schöne Szene auch, ja.
Eine Parallele habe ich noch gezogen, Olli, zu unseren Hörspielen. Kannst du dich erinnern, Teela ist in die Folge Der feurige Eisvogel, ist ja die Herrscherin über die warmblütigen Tiere des Meeres und kann sozusagen die rufen, ihnen Befehle erteilen. Und vor der Schlacht, da hat auch Shira, da macht sie seinen bösen Waldbären ganz gefügig, indem sie ihm sagt, sei ganz brav. Dann nimmt sie ihn mit in die Schlacht. Wenn er da auch ganz brav ist, bringt er nicht viel. Aber ja, aber Shira kann auch die Tiere sozusagen ja unter ihren Bann bringen.
Das sollte man mal lernen. Das würde ich auch sehr oft brauchen können.
Ja, oder Kinder. Die eigenen Kinder ja. in den Bann.
Genau, genau. Das meine ich.
Okay. Ja, die Schlacht und, gewinnen
die Schlacht
sie, oder?
Wird gewonnen. Mhm. Die Schlacht wird gewonnen. So ist es. Aber wie es oft so ist, bei den Helden, die haben das Herz am rechten Fleck. Die wissen genau, wo sie hingehören. Zum Beispiel Lucky Luke muss immer weiter reiten in den Sonnenuntergang. Und auch Shira bleibt dieses Schicksal nicht erspart. Mhm. Sie muss hier bleiben, sie will hier bleiben, sie gehört hierher. Sie wird gebraucht. Und deswegen wird der He-Man, muss der He-Man alleine wieder zurück nach Eternia. Und auch er verdrückt ein Tränchen.
Genau, schöne Szene eigentlich. She-Ra, die darf sich nicht, darf nicht zurück zu ihrer Familie oder will das nicht. Sie opfert sich sozusagen, bringt ein Opfer und bleibt auf Eteria, um dort gegen
aber
die Kräfte.
Aber richtet noch schöne Grüße aus an Mama und
ja,
Papa.
Ja, natürlich, genau. Battle Cat sagt auch, Eteria, Eternia ist mir ganz egal, dort wo es mehr zu fressen gibt, da gehe ich hin. Bei He-Man sagt, komm Battle, gehen wir auch nach Eternia zurück. Und er sagt, ja, wenn es da was zu fressen gibt. Das ist natürlich super. Ja, genau. Also schöne Szene zum Schluss. Und ja, und das war's dann.
Das war's. Abspann und das wunderbare Lied wieder.
Genau, das Lied. Und das war der Pilotfilm, der Auftakt zur She-Ra-Serie. Die man sich auch, der die Handlung erzählt von den ersten fünf Folgen. Genau.
Genau. Ja, Olli, dein Fazit. YouTube, wie gesagt, anschauen. Mhm. Mein Fazit ist wirklich toll. Also, der Plot ist großartig. Er bringt alles auf einen Nenner. Wenn sie beim Film sowas, so eine Handlung, also beim Realfilm gemacht hätten, dann wäre alles gut. Es ist herrlich. Also ich liebe diesen Film. Ich habe ihn damals schon geliebt und zu schätzen gewusst, wie ich noch Kind war und ihn im Kino sogar das erste Mal sah. Und ich liebe ihn noch heute, weil es einfach ein sehr, sehr spannender Film ist mit den super Stimmen und hat alles, was man sich wünscht. Mhm. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
Ja, sehr schön. Dann bin ich gespannt dann auf deine Wertung. Ja, also ich muss auch sagen, die Geschichte war gut erzählt. Also die Herleitung sozusagen oder die Geschichte, wie Adora zur Princess of Power wird, war echt gut, war schlüssig und der Film hat auch eine hohe Schlagzahl. Also es geht Schlag auf Schlag, passiert immer irgendwas, wird nicht langweilig. Leider muss ich sagen, hat man im letzten Drittel dann trotzdem etwas zu viel reingepackt. Also das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass es ja eigentlich fünf Serienepisoden sind, die man da zusammengefügt hat und da muss es halt in jeder Serie irgendwie was Neues geben. Aber es war für mich nicht so ganz klar, was war denn jetzt die Hauptbedrohung? Ja? War das der Magna Beam oder war das die Harpien, die Königin gefangen halten? War das die Schlacht um Brightmoon? Was war sozusagen der wirkliche Höhepunkt? Ich hätte es cool gefunden, wenn man einfach den Magna Beam, wenn der sozusagen da noch ein bisschen präsenter gewesen wäre. Wenn es schwieriger gewesen wäre, den zu zerstören. Genau. Mhm. Aber ansonsten, Serie ist gut. Die animierten Charaktere, die holen mich leider nicht ganz so ab. Also, die habe ich bei...
Außer She-Ra im Pyjama.
Ja, Adora, meinst du wohl.
Ah ja, Adora.
Genau. Nein, also die waren in der He-Man-Serie einfach trotzdem irgendwie etwas ernster und kämpferischer gezeichnet und hier habe ich teilweise das Gefühl gehabt, ich bin bei der Gummibärenbande von den gezeichneten Charakteren.
Auch ein cooles Lied.
Ja, auch ein gutes Lied, ja. Genau. Und ein paar kindliche Elemente waren dann auch so drin, die Ratten, die Energiekanone zerstören und die Zwerge schießen mit Hachi-Pfeilen und so. Das hätte ich nicht gebraucht, aber ist natürlich nachvollziehbar, dass man das in einer Kinderserie so macht. Ja, alles in allem...
Was rankst du, mein Freund?
Alles in allem, muss ich sagen, gebe ich der Serie eine oder gebe ich dem Film eine 7 von 10 möglichen Punkten.
Okay. Ich gebe eine 9 von 10. Mir hat der einfach Spaß gemacht, hat mich unterhalten und das andere, da drücke ich dann mehrere Augen zu und ein wahrer Genuss. So wie dieser Podcast Genuss. Natürlich auch. Ist auch immer ein Genuss. Ja, hat mich sehr gefreut, mal nach einiger Zeit wieder einen Machtschädel rauszuhauen. Wir werden natürlich dranbleiben.
Genau. Endlich wieder Machtschädel. Endlich wieder mal auch ein bisschen was über He-Man, Skeletor oder diesmal Hordak und She-Ra sagen. Ja, wir werden uns weitere Themen suchen, Olli, oder? So viel kann man schon sagen. Genau, sei es Film Nation, sei es andere Projekte, irgendwas aus dem Masters-Kosmos wird kommen. Bleibt gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer.
Und bitte verfolgt uns weiter auf dem neuen Kanal Pumuckls Sturschädel. Da werden wir auch locker lustige Podcasts rausballern, werden da alle Pumuckl-Folgen besprechen. Könnt ihr auch gern auf dem Hugo Bartwisch, seinem Kanal, auch mal vorbeischauen. Da haben wir einige Hörspielfolgen von He-Man nochmal nachbesprochen. Das heißt Moto React, das Format, das wir dort gestartet haben. Wir waren ja so umtriebig. Wir haben ja eigentlich alles gesagt in dem kleinen Info-Podcast, den wir als letztes befördert haben. Genau. Jo, na dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, liebe Leute. Es war uns ein großes Vergnügen, mal über die Film Nation, wieder eigentlich sogar, haben wir ja schon einmal gemacht, Serie zu reden. Hab fast Lust gehabt, mir noch die eine oder andere Folge auch mal anzusehen und auch drüber zu plaudern. Und ich verabschiede mich und sage alles Liebe, alles Gute und bis bald.
Ja, danke Olli. Danke für einen schönen Podcast. Ich bedanke mich auch bei unseren lieben Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Ja, und jetzt zum Schluss sage ich das, was ich bei einem Machtschädel-Podcast immer am Ende sage, und ihr wisst es alle ganz genau: Eternia wird nicht untergehen und Eteria glaube ich auch nicht, aber falls doch, dann erfährt ihr es hier bei He-Man's Machtschädel.